Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, heute heiße ich Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich habe wieder einen sehr interessanten Gesprächsgast bei mir. Das ist Professor Ingo Kurt, der Direktor unseres Instituts für Humangenetik. Herzlich willkommen hier am Tisch. Ich hoffe, ich habe das alles richtig gesagt.
Vielen Dank.
Sie sind ja schon seit 2016 bei uns im Haus, also jetzt roundabout 5 Jahre eigentlich fast. Und das Witzige ist, Sie sind ja nicht zum ersten Mal hier. Sie haben ja damals auch Ihre Medizinerkarriere hier im Haus begonnen, sind jetzt wieder zurückgekommen. Wollen Sie uns, Herr Professor Kurt, ein bisschen erzählen, welchen Weg Sie bisher zurückgelegt haben? Mhm. Sie sind ja noch nicht so alt, aber Sie können schon auf einige Etappen zurückblicken.
Ja, also sehr gerne, genau. Ich habe in Aachen Medizin studiert und zu der Zeit gab es den Modellstudiengang noch nicht. Und der kam dann ein bisschen später. Und bin eigentlich, ja, ich nach der Schule wusste ich gar nicht so richtig, in welche Richtung soll es gehen. Naturwissenschaften fand ich interessant, Architektur fand ich interessant. Ich hatte mal über Chemie nachgedacht, aber in einem Schulpraktikum war ich dann bei Bayer in so einer Chemieabteilung im Keller, wo alle möglichen Dinge zusammengemixt wurden. Das war eigentlich eher mein Aha-Erlebnis, dass es da für mich eher nicht hingeht. Mhm. Und zu der Zeit gab es einen Medizinertest, den habe ich einfach mal mitgemacht. Und der hat mich letzten Endes dann auch zum Medizinstudium gebracht. Mhm. Denn den Notendurchschnitt, den man heute eigentlich hat für ein Medizinstudium, hatte ich seinerzeit nicht. Hatte auch immer mal andere Interessen. Aber letzten Endes war das dann für mich so, dass ich in Aachen gelandet bin. Und nach dem Studium bin ich dann für knapp 10 Jahre nach Hamburg gegangen, war da erst in der Grundlagenforschung, weil das was war, was ich nach dem Studium ganz gerne erstmal verfolgen wollte, bin dann aber mehr durch einen Zufall auch wieder in die Humangenetik erstmalig reingerutscht in Hamburg, habe da auch meine Facharztausbildung gemacht und bin dann eben nach den knapp 10 Jahren nach Jena gegangen, wo ich 6 Jahre war, war da am Institut für Humangenetik. Also dann war schon klar, es ist und bleibt die Humangenetik. Und dann bin ich eben 2016 nach Aachen gekommen.
Ja, okay. Ich habe mal geguckt, also wenn man über Genetik spricht, denkt man als allererstes immer automatisch an Biologen. Und dann natürlich gibt es auch einen Facharzt für Humangenetik. Ich würde aber fast mal mutmaßen, es ist wahrscheinlich ein speziellerer Facharzt, der nicht, also zumindest nicht so gängig ist wie der klassisches internistisches Fach.
Ne? Ja, nein, so ist es. Also auch wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es natürlich ein eher, sagen wir mal, kleinerer Kreis, der jetzt einen Facharzt für Humangenetik gemacht hat. Und man muss auch sagen, genau wie Sie es ansprechen, eigentlich ist es ein total, ja, ein Fach, was sehr interdisziplinär schon immer war und ist. Also wir haben auch im Institut, wir haben Biologen, wir haben Biochemiker, wir haben zunehmend Bioinformatiker, einfach gegeben durch doch die Genomsequenzierung, die immer einen höheren Stellenwert hat. Wir haben Ärzte, wir haben dann die technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also es ist so ein ganz buntes Berufsbild letztlich auch. Ja.
Was sind so die Unterschiede, wenn Sie so ein bisschen schauen, Hamburg, Jena, Aachen? Man hat ja, jedes Haus hat ja doch immer so sein eigenes Profil. Ne? Ich glaube, Hamburg haben sie natürlich durch die Großstadt ein anderes Einzugsgebiet, auch wahrscheinlich eine andere Inzidenzdichte für bestimmte Erkrankungen.
Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Also es ist wirklich, es sind alles drei Standorte, die man gar nicht so gut miteinander vergleichen kann, jeder mit seinen Besonderheiten. In Hamburg, da war auch noch traditionell so ein Pavillonsystem, das heißt, die Fachkliniken etc., die waren sehr verteilt über einen größeren Campus. Das hat sich jetzt auch geändert. Auch die haben jetzt ein großes Gebäude, wo alles unter einem Dach ist oder viele Dinge unter einem Dach sind. Aber dadurch war dieser Kontakt, der hier in Aachen auch zwischen den ganzen Kliniken und Instituten herrscht, gar nicht so gegeben. Das muss ich sagen, das war ein Riesenunterschied. In Jena wiederum auch eine ganz andere Struktur. Ich will nicht sagen Kleinstadt, aber im Vergleich zu Hamburg natürlich nochmal deutlich anders zu bewerten. Und da ist das Klinikum außerhalb der Innenstadt. Die Humangenetik war zu dem Zeitpunkt in einem total interessantes Gebäude. War so ein altes Kloster letztlich, aber ein moderner Anbau dran. Es war schon architektonisch ziemlich gut. Die sind jetzt aber auch vor ein paar Jahren, also eigentlich genau als ich dann nach Aachen gegangen bin, auch in dieses Klinikumsgebäude außerhalb gezogen, weil man doch auch sieht, die Humangenetik kriegt immer mehr Bezug zu den klinischen Disziplinen. Und da macht es einfach Sinn, dass das mehr oder weniger unter einem Dach ist. Und das ist in Aachen ja traditionell hier gegeben, ne? mit unserem denkmalgeschützten Gebäude.
Ja. Sie gehören ja auch zu den Instituten mit Aufgaben in der Krankenversorgung. Ne? Da haben wir ja auch welche, die wesentlich theoretischer noch unterwegs sind. Hätten Sie sich auch für eine andere Facharztausbildung erwerben können? Ab wann kam das Bedürfnis, Humangenetik zu nehmen?
Ja, gute Frage. Also letzten Endes hatte ich nach dem Studium erstmal doch den Plan, vielleicht auch vollständig in die Grundlagenwissenschaft zu gehen. Ich war da auch an einem Zentrum für molekulare Neurobiologie in Hamburg. Und da ging es viel auch um Ionenkanäle, Transporter, sowas. Habe aber dann auch gemerkt, irgendwie fehlt mir doch dann dieser wirkliche klinische Bezug, auch Arbeiten mit Patienten und Fragestellungen, die sehr dicht am Patienten dran sind. Und dann habe ich einfach auch reingeguckt in die Humangenetik und das war für mich so eine perfekte Schnittstelle, wo man eigentlich diesen Forschungsaspekt hat und den auch sehr gut verfolgen kann, auf der anderen Seite aber auch einen klinischen Bezug hat und direkt eine Patientenversorgung. Deshalb eigentlich ging es dann wirklich auch von dem Zeitpunkt an in die Richtung, ohne dass ich jetzt an was anderes gedacht hätte. Chirurgie, innere Medizin, was auch immer. Nein, war dann so.
Sie haben ja wahrscheinlich, also so habe ich es auch entnommen, in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dem Thema Neurogenetik, auch Ihre Spezialfelder, die Sie gewissermaßen andocken. Ist das zwingend nötig, sich eng zu spezialisieren? Oder?
Nee, und eigentlich sehe ich auch genau das Gegenteil. Also es ist jetzt auch immer noch ein Forschungsschwerpunkt. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass in eigentlich allen Disziplinen, bei allen Organsystemen auch letztlich die Genetik eine Rolle spielt. Es gibt auch da immer die monogenen Erkrankungen, also eine Genmutation macht dann das klinische Bild. Insofern ist es so, es ist ein ganz breites Themengebiet, ne? Und das sieht man eigentlich auch, wenn man so unseren Alltag sich anguckt. Also wir haben ganz viele Kinder, die mit syndromalen Störungen, unklaren Krankheitsbildern zu uns kommen, haben viel Schnittstellen mit der Neuropädiatrie dort. Wir haben aus der Neurologie natürlich auch Patienten, aber auch innere Medizin, was natürlich ein Riesenthema ist, sind dann doch die onkologischen Erkrankungen, wo man auch immer mehr genetische Veranlagungen kennt für dann Tumorsyndrome. Und das hat dann doch große Auswirkungen, was jetzt auch so eine Krebsvorsorge auch einer ganzen Familie anbelangt. Was therapeutisch dann doch auch immer mehr Konsequenzen hat. Und ansonsten auch dieses weite Feld der seltenen Erkrankungen, das ist natürlich was, wo auch ein ganz buntes Bild an verschiedenen Disziplinen irgendwie reinspielt. Also eher weniger spezialisiert. Manchmal kommt man sich eher so vor, man hat von nichts richtig eine Ahnung. Aber letzten Endes kommen wir viel auch über einen methodischen Ansatz, also wirklich Genome anzuschauen und daraus zu gucken, was macht jetzt die Krankheit des Patienten.
Es ist ja in der Beratung auch viel praktischer, als man sich das vielleicht als Laie so vorstellt. Bei Humangenetikern denkt man, ich bin ja Laie, Sie verzeihen das, denkt man, die sequenzieren wahrscheinlich und sitzen auch im Labor oder vorm Rechner. Aber Sie haben ja auch sowas wie eine humangenetische Sprechstunde, wo Menschen hinkommen können, die ein Krankheitsbefund haben und sich jetzt vielleicht die Frage stellen, ob und in welcher Form das vielleicht auch für Nachkommenschaft relevant ist, was sie da haben und ob das behandelbar ist. Ne?
Absolut, ja. Genau. Das ist eigentlich genau die Schnittstelle. Auf der einen Seite dieser Laborbereich mit den Sequenzierungstechnologien, die es ermöglichen, dann wirklich Bereiche des Genoms oder das gesamte Genom sehr schnell zu analysieren. Dann ist es aber so, man muss sich das so vorstellen, dass man enorm viele genetische Varianten damit auch dann identifiziert. Die Frage ist immer, was davon ist wirklich krankheitsrelevant und was ist nur das, was uns so als Individuum eigentlich ausmacht. Ne? Und da gibt es dann die Schnittstelle eben auch zur direkten Beratung. Also da muss geguckt werden, was passt jetzt wirklich zur Klinik. Die Familien müssen direkt beraten werden. Es hat Implikationen ja einmal für die Diagnosestellung, für eine weitere Planung, Kinderwunsch. Bei sehr schweren Erkrankungen kommen wir dann auch schnell in den Bereich der vorgeburtlichen Diagnostik. Dann seit ein paar Jahren auch Präimplantationsdiagnostik, die ja durchführbar auch in Deutschland jetzt ist. Und so hängt dann auch immer eine größere Familie ganz schnell dran, die dann beraten werden will. Also das ist wirklich, sind so die Bereiche, die da zusammenkommen zwischen Labor und Patientenkontakt mit einer Ambulanz.
Das klingt recht vielfältig, ne? Eine Frage, so ein bisschen auch wiederum als Laie gesprochen. Angenommen, ich hätte jetzt einen genetischen Defekt, inwiefern ist der denn reparabel oder muss ich dann eigentlich damit leben bei der Haltung?
Ja, das ist eigentlich schon so ein bisschen die Frage, wo geht's hin? Wo geht's auch in der Humangenetik hin? Also was schon ein Riesenschritt eigentlich war, dafür gab es ja jetzt auch den Nobelpreis, war dann die Entdeckung des CRISPR-Cas-Systems oder beziehungsweise die Idee, dass man das nutzen kann, diesen Komplex, um auch gezielt Dinge zu reparieren im Genom. Mhm. Ja, und da sieht man jetzt doch, wie rasant das weitergeht und wie viele Firmen und letztlich auch wie viel Forschung darauf basiert, bis dahin, dass man zu Therapien, Gentherapien wirklich kommt. Also jetzt laufen schon die ersten klinischen Studien, wo gezielt dann Gendefekte repariert werden. Also ich habe eine Erkrankung, ich kann die Mutation nachweisen. Deshalb auch immer noch mal die Frage, warum muss ich überhaupt genau wissen, welche Mutation hinter meiner Erkrankung steckt? Ne? Das wird zunehmend relevanter. Und da gibt es dann doch jetzt die ersten Ansätze, dass man das gezielt reparieren kann. Lässt sich nicht auf alle genetischen Erkrankungen übertragen, aber das ist natürlich ein enormes Potenzial und das ist eigentlich jetzt die Phase, die irrsinnig spannend auch für mich ist, zu sehen, wie rasant sich das entwickelt. Wir können Genome jetzt schnell sequenzieren und vermutlich werden doch sehr viele gezielte Therapien in den nächsten Jahren auf den Markt kommen, sodass das nochmal eine ganz andere Implikation hat, diese genetische Testung auch.
Das liefe dann technisch so, dass das die Gensequenz ausgeschnitten wird durch eine Genschere und durch ein komplettes Teilstück wieder ersetzt wird? Oder?
Genau, also verschiedene Ansätze sind denkbar. Das kann einer sein, dass man eben ein Stück rausschneidet und mit einem gesunden Stück, wenn man so will, repariert. Manchmal kann es auch notwendig sein, dass man ein Gen, was vielleicht durch eine Mutation überaktiv ist, einfach zerstört. Das ist sogar noch leichter, als was zu reparieren. Kennt man aus dem Alltag. Und so sind Ansätze, ne? Auch gerade bei Bluterkrankungen kann man sich auch vorstellen, Blutstammzellen zu entnehmen, zu modifizieren, zurückzugeben. Das sind Dinge, die dann wahrscheinlich auch noch einfacher zu adressieren sind, als wenn jetzt beispielsweise Nervenzellen absterben, ne? Wo es dann schwieriger wird irgendwie. Ja, oder wenn man zu spät dran ist, kann man das auch nicht mehr reparieren. Also, aber da gibt es eben dann doch ganz, ganz viele Ansätze und Modelle. Das wird extrem spannend.
Ja, es gab ja schon mal, ich glaube so Mitte der 90er hatte die Genetik auch einen riesen Hype. Da galt sie als Leitwissenschaft des 21. Jahrhunderts. Also dann, und es hat sich danach ja wieder ein bisschen gesättigt, glaube ich, so ein bisschen dieser Hype, der dann da entstanden ist. Und jetzt beginnt wahrscheinlich richtig viel basale Forschungsarbeit, die auch Zeit braucht. Wie schätzen Sie denn dann den Einfluss der Digitalisierung ein? Also, dass wir jetzt natürlich mit Instrumenten viel leichter, schneller auch eine Rechenkapazität sequenzieren können als vorher.
Ja, nein, das ist enorm wichtig und letztlich hilft das auch alles schon, um natürlich genetische Varianten zu bewerten, zu automatisieren. Ganz, ganz wichtig ist, dass es auch zu einer Vernetzung kommt. Ja, also ich muss einfach auch wissen, wie andere Genome aussehen, menschliche Genome. Also Daten teilen ist da auch was ein ganz zentraler Aspekt ist und immer wichtiger wird mit all den Problemen, die das Datenschutz technisch dann mit sich bringt. Aber klar, insgesamt Digitalisierung ist natürlich auch da ein sehr, sehr großes Thema.
Und für Sie persönlich, was ist das, was Sie so antreibt in Ihrer Arbeit? Also ist tatsächlich immer noch nach wie vor der Erkenntnisfortschritt oder haben Sie manchmal auch das Gefühl, wenn Sie ein tolles Erlebnis haben, weil Sie tatsächlich einem Patienten individuell eine enorme Hilfestellung leisten können? Gibt es sowas auch?
Absolut. Und das ist irgendwie auch das, was so toll ist, dass es doch irgendwie direkt aus dem Labor übertragbar ist. Ne? Und vor kurzem, fällt mir jetzt spontan ein, gab es auch eine Familie mit einem doch sehr kranken Kind. Die waren immer auf der Suche, was ist es nun? Wir haben die seit Jahren auch immer wieder gesehen, haben es nie rausgekriegt und jetzt konnten wir es aufgrund auch des technischen Fortschritts letztlich lösen. Und die waren extrem dankbar, ne? Obwohl man sagen muss, für diese Erkrankung gibt es im Moment keine Therapie, aber einfach schon zu wissen, was ist es genau. Wir konnten ableiten, dass es quasi kein Wiederholungsrisiko gibt für diese Erkrankung. Und bei denen besteht auch seit Jahren weiterer Kinderwunsch. Und davon haben sie abgesehen, eben aufgrund der Tatsache, dass sie Angst vor Wiederholungswahrscheinlichkeiten hatten. Also solche Dinge sind es dann doch, wo man sieht, wow, das ist einfach auch toll irgendwie, wenn es direkt den Familien hilft, was man da macht. Das sind schon so Erlebnisse, die man irgendwie mitnimmt.
Kann ich verstehen. Wie hoch ist denn das Verhältnis? Also ich meine, Mutationen kommen in der Natur ja ganz, Mutationen und Selektionen sind Evolutionstreiber. Ja. Also das passiert halt gefühlt irgendwie immer wieder, manchmal aber halt nun auch durch Umwelteinflüsse oder durch einfach Übertragungsfehler in der wie viele davon sind denn tatsächlich erblich und sind die automatisch immer erblich oder nicht?
Genau. Nein, also grundsätzlich muss man sagen, es ist schon erstaunlich, wie stabil unser Genom ist. Mhm. Ja, bei den ganzen Zellteilungen, die täglich ablaufen und bei der Menge an DNA, die da repliziert, also vervielfältigt wird, ist es erstaunlich, wie wenig Fehler passieren. Die meisten passieren in Zellen, die sich eben dann teilen und im Allgemeinen kommt es dazu, dass so eine Zelle dann auch abstirbt, wenn die Mutation schwerwiegend ist. Im schlechtesten Falle kommt es zu einer malignen Transformation, das heißt Krebsentstehung letztlich wird irgendwie ausgelöst. Ne? Das sind so die Fehler, die passieren, die nennt man dann somatische Mutationen. Ansonsten ist auch unser Genom wirklich erstaunlich stabil, auch aufgrund verschiedener DNA-Reparaturmechanismen. Und man kann sagen, dass das auch in dem Bereich, wenn es an die Vererbung geht von den Eltern aufs Kind, gibt es in den proteinkodierenden Bereichen und das, was letztlich dann auch die Bausteine sind für Eiweiße, doch 0 bis 1 Mutation eigentlich von Generation zur nächsten Generation auftreten. Also das ist extrem stabil. Das hilft uns auch in der Bewertung. Deshalb, wenn wir die Eltern mit analysieren in so einer großen genetischen Untersuchung, da kann man auch genau gucken, was ist neu entstanden. Ja, und dann ist man schon sehr dicht dran in vielen Fällen zu sagen, das ist jetzt wirklich auch eine krankheitsrelevante, neu entstandene Veränderung.
Ja. Das klingt ja alles sehr interdisziplinär, wo man sich schon fast fragt, wenn ich jetzt angehender Mediziner und eben auch Wissenschaftler bin, quasi Naturwissenschaftler, was muss ich denn alles mitbringen? Also welche Grundvoraussetzungen sind denn optimal, um Humangenetiker zu werden?
Ja, gute Frage. Kann man, glaube ich, gar nicht so pauschal beantworten. Und das immer auch im Institut, wo die einzelnen Leute ihre Stärken haben. Ne? Der eine ist sehr technisch orientiert. Das ist dann extrem hilfreich, wenn es da daran geht, irgendwie diese ganze Auswertung von Genomen weiterzuentwickeln oder auch neue Methoden zu etablieren, wie man besser, schneller auf andere Art und Weise ein Genom analysieren kann. Andere sind dann einfach besser in der Kommunikation, sind super im Umgang mit den Familien, mit den Patienten. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass man hier immer offen bleibt und auch zur Kenntnis nimmt, dass die Dinge total im Fluss sind. Also das Fach ist so sich schnell entwickelnd, dass es gut ist, wenn man wirklich da auch offen im Denken ist und sagt, hey, die Struktur entwickelt sich schnell und man muss sich da anpassen an das, was so schnell neu wieder geschrieben wird. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da nicht gesetzt irgendwie die Dinge nicht mehr weiterentwickelt.
Wenn ich jetzt als Humangenetiker nicht gerade in einem Institut einer Universität arbeite, wo lande ich dann im Berufsalltag?
Also ja. Also im Prinzip, es gibt niedergelassene Humangenetiker, Humangenetikerinnen und die machen dann auch Beratungen. Inzwischen muss man sagen, und das sind dann Dinge, ja, die beziehen sich jetzt wieder auf Vergütungsstrukturen. Wenn man in Anführungsstrichen nur berät, ist das extrem schlecht vergütet. Das heißt, man muss eigentlich schon genetisches Labor im Hintergrund haben und damit sieht man schon eine Entwicklung, dass sich da auch ein großer Markt ergeben hat für Laborketten, die genetische Leistung erbringen. Ja, und das kann man, ja, das will ich jetzt, ich glaube, das würde sehr politisch, wenn wir das ausführen. Aber das hat eben auch doch gewisse Nachteile. Ne? Die sind, insofern, also der Alltag außerhalb der Universität ist dann im Bereich auch solcher Großlabore zu sehen, wobei es auch extrem gute, niedergelassene auch Großpraxen gibt, die auch die Genomsequenzierung auf einem wirklich tollen Niveau betreiben. Also da kann man sich an der Uni auch manchmal eine Scheibe abschneiden, weil die halt auch sehr schnell handeln können, ne? Wenn es um Investitionen und so weiter geht, das ist schon auch wichtig und das, da haben die Vorteile.
Und wenn Sie jetzt so 10 Jahre, das ist immer sehr schwierig, das weiß ich, in die Zukunft schauen und sich überlegen, in welchen Evolutionsrhythmen sich Ihr Fach so bewegt und was da vielleicht noch kommt, was wäre denn so Ihr Wunsch oder wovor hätten Sie vielleicht auch eine gewisse Sorge?
Sorge habe ich eigentlich nicht. Was wir sehen, was schon schwierig ist, wenn man Personen mit sehr, sehr viel Details zu genetischen Informationen versorgt, dann ist es was man eigentlich gar nicht mehr richtig auch beraten kann. Ne, deshalb ist es immer so, das ist vielleicht der Bereich, wo es schwierig ist. Ne? Wenn jeder jetzt sein Genom kennt und dazu Fragen hat, dann sind das bei 3 Milliarden Bausteinen pro Genom, können sich da viele Fragen ableiten lassen. Also das lässt sich kaum umfassend mehr beraten. Aber ich glaube, wenn man jetzt so die 10-Jahres-Perspektive anschaut, und das finde ich wirklich den Bereich, der enorm wichtig ist, dann ist es doch das, was man immer gerne unter dem Schlagwort personalisierte Medizin sieht, dass man doch wirklich sehr angepasst an das Einzelne, an den einzelnen Patienten auch Therapien anhand der molekularen Marker erstellen wird. Sehen wir in einigen Bereichen jetzt gerade auch Onkologie, aber das wird immer mehr werden. Und so dieser Bereich Gentherapie, denn das finde ich schon, das ist extrem gut. Da wird man sehen, das gab da viele Rückschläge, aber ich glaube, dass es jetzt da doch Durchbrüche auch gibt mit CRISPR-Cas und dass sich da in den nächsten 10 Jahren wirklich das Feld nochmal oder das Fach extrem neu formieren wird und weiterentwickeln wird.
Wird das auch neben den onkologischen Erkrankungen andere Bereiche betreffen, neurodegenerative Erkrankungen zum Beispiel?
Ja, eigentlich schon. Also ich meine, all das, wo man auch sagt, wenn ich zu einem frühen Zeitpunkt eine Diagnose stelle und weiß, ich habe eine bestimmte genetische Veränderung, dann gilt es ja doch, dass man eine Reparatur vielleicht anstrebt, bevor Krankheitssymptome überhaupt ausbrechen. Deshalb ist es schon so, dass es bei vielen Dingen, gerade wenn ich das in der Familie weiß, dass eine sogenannte prädiktive Diagnostik, also vorhersagend auf genetische Eigenschaften, dass die dann was bringt. In dem Sinne auch, dass es dann vielleicht schon eine Art frühe Therapie geben kann. Also auch das ist jetzt nichts, was man so als aussichtslos betrachten kann. Ganz schwierig wird es dann in dem Bereich, wenn es Erkrankungen sind, wo bereits ein Entwicklungsdefekt vorgeburtlich oder so sich schon dann ausprägt. Das wird, glaube ich, das ist sehr schwierig immer noch.
Wobei man sagen muss, ich weiß nicht, ob das auch Ihre Einschätzung ist, in den letzten 25, 30 Jahren wurden ja relativ viele ethische Fragen der Humangenetik diskutiert. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen weniger geworden. Mhm. Man hat sich jetzt ein bisschen mehr auf die Perspektiven besonnen, dass der ganze Dialog und die Debatte ein bisschen produktiver geworden ist, aus Sicht der Forschung betrachtet.
Das glaube ich auch. Also es gibt ja immer auch diese Horrorszenarien, dass man dann mittels CRISPR-Cas so ein Enhancement betreibt, dass man sagt, okay, den Menschen mache ich mir jetzt schlauer, schöner, schneller. So einfach ist das nicht. Mhm. Und
kann auch nach hinten losgehen.
Definitiv. Und ich glaube, die Sorgen sind zum Teil berechtigt, aber man sieht schon in einem guten Dialog, dass das auch teils eben unberechtigte Sorgen sind. Aber auch da ist es eben, ist die Aufklärung ganz wichtig, dass das eben auch in die Öffentlichkeit immer wieder gebracht wird und solche Fragen dann auch wirklich öffentlich diskutiert werden. Sonst bleiben so Dinge hängen, die dann doch auch sowas eher ins Negative ziehen.
Und wenn Sie jetzt junge Menschen sehen, was geben Sie jungen Medizinstudierenden, Wissenschaftlern mit auf den Weg? Irgendein Tipp? Weil Sie sind ja jetzt da angekommen, wo vielleicht manche gerne mal hinwollen.
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man Spaß an den Dingen hat. Wenn man nicht für die Sache brennt, dann macht man es nicht gut und nicht mit dem nötigen Elan. Da sollte man den Finger von lassen. Also ich glaube, man soll sich gar nicht so sehr von irgendwelchen Trends leiten lassen. Was ist gerade nun wirklich das, was diskutiert wird, was hip ist, sondern das, was Spaß macht, das bringt einen dann weiter, macht einen zufrieden. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man das nicht aus dem Blick verliert.
Ja, wunderbar. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Kurt, für die Zeit. Einen schönen Tag noch.
Danke. Für Sie auch. Danke.